Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon
489 523 05. Immer mittwochs um 21 Uhr. 489 523 05.
Und einen schönen guten Abend wünscht euch Fritz Letsch. Heute habe ich drei tolle Mädels um mich und ich muss mich um gar nicht viel kümmern, denn die Karin Sommer übernimmt. Auch um mir den Feiertag heute zu geben. 105 Jahre haben wir Freistaat Bayern seit heute. Am 8. November hatte Kurt Eisner wahrscheinlich sogar in zwei Bierkellern hintereinander den Freistaat Bayern ausgerufen, den Volksstaat und die Republik. Der König war auf der Flucht in Richtung Rosenheim, Österreich. Und dann haben sich die Räte gebildet. Die Räteregierung ging los. Und ja, es hat leider nur ein gutes Jahr bis Mai gedauert. Und dann war es leider schon wieder zu Ende. Und dummerweise haben wir dann am 9., also morgen, den Hitlerputsch, 100 Jahre. An der Feldherrnhalle um 17.30 Uhr wird demonstriert, dass dort keine Nazis auftauchen können und feiern können. Mit Ude und Prantl und Musik. Und jetzt Ring frei für deine Gäste, Karin.
Danke, Fritz. Fritz und ich, wir kennen uns schon lange und sind auch gemeinsam in einem Chor, da sagen wir später noch was dazu. Ich bin die Karin Sommer, ich habe lange Jahre im Kulturreferat gearbeitet und habe 15 Jahre lang den Ethnologischen Salon geleitet, zusammen mit dem Stefan Eisenhofer vom Völkerkundemuseum. Und da habe ich immer wieder Leute kennengelernt. Eine dieser total spannenden Persönlichkeiten war die Marianne Dötzer, die ich heute bei mir dabei habe. Und die Marianne Dötzer hat ihre Frau und Freundin Alice Sücker mitgebracht, die seit 20 Jahren oder noch länger?
40,
um Gottes Willen, seit 40 Jahren gemeinsam durchs Leben gehen und auch gemeinsam ihre Projekte verwirklichen, die zu großen Teilen in Afrika stattfinden, aber auch hier in Deutschland und in München. Aber das erzählen wir dann in allen Einzelheiten dann noch. Ich möchte jetzt noch die beiden Damen begrüßen, die Marianne und die Alice. Schön, dass ihr da seid. Und dann fangen wir doch vielleicht gleich einmal mit der Marianne an.
Ja, ich bin Marianne Dötzer, bin schon knapp an die 80 und ja, war halt mein ganzes Leben lang in der falschen Straßenbahn.
Echt?
Und so hat sich mein Leben halt entwickelt, ganz anders, als ich mir es vorgestellt habe. Aber es war nicht langweilig, nie.
Mhm. Ja, und ich bin Alice Sücker und habe die Marianne an meinem 40. Geburtstag kennengelernt und bin jetzt auch schon etwas älter, 82. Und wir haben dann, Marianne war ja dann Filmmacherin geworden und wir sind gemeinsam, das war eigentlich der wirkliche, der intensive Grund, warum wir dann unseren Verein gegründet haben, weil sie einen Film in Benin gemacht hat. Und dort haben wir gesehen, dass also sehr viel Bedarf ist, in dem Dorf Gobada zum Beispiel eine Schule zu bauen. Und das war der Anfang unseres Vereines. Den haben wir gegründet 1993. Der heißt Bemahome.
Da kommen wir gleich noch, also später noch mal genauer drauf. Wir hatten Marianne eingeladen in den Ethnologischen Salon, weil wir eben gehört haben, dass sie eine der allerersten Entwicklungshelferinnen Deutschlands war. Und weil sie einfach so mitreißend erzählen konnte, was da alles passiert ist. Aber wir fangen nochmal vor der Entwicklungshelferin an. Du bist Münchnerin.
Jein. Ich darf gar nicht sagen, wo ich geboren bin. Aber mein Vater war damals Militär in der Reichswehr und die sind immer versetzt worden. Und dann war ich in zwischen Halle und Magdeburg bin ich geboren.
Also in Sachsen. In Sachsen.
Genau.
Man hört es aber nicht.
Aber groß geworden bin ich schon in München.
Okay. Und du hast dann zuerst einfach einmal die Schule gemacht und du wolltest nach der Schule ganz was anders machen?
Ja, ich wollte Innenarchitektur studieren und dann hat es geheißen, ich habe kein Abitur, also muss ich eine handwerkliche Lehre haben. Dann habe ich mich bemüht, Schreinerlehre zu, ja, das war halt, was mich noch interessiert hat, Schreinerin werden. Und dann haben die ganzen Meister gesagt, was, du Zwergerl, kannst ja nicht einmal einen Hammer halten. Und der Einzige, der mit, der vielleicht wollte, hat gesagt, da muss ich jetzt eine Toiletten für dich einbauen, dann muss ich schauen, dass du eine Umkleidemöglichkeit hast. Hat er gesagt, das ist mir zu viel. Hat er gesagt, das mache ich nicht. Also ich konnte keine Schreinerausbildung machen zu dieser Zeit. Dann bin ich zu den Holzschnitzer gegangen und habe da ein bisschen schnitzen gelernt. Ja, eigentlich mehr restaurieren, muss ich sagen. Und auch Fassmalerei und so. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann bin ich nochmal hin in die Akademie und haben die gesagt, es wäre ganz gut, wenn sie vielleicht noch Bauschule machen. Da habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich halt nur die Bauschule.
Nicht die Baumschule, die
Nein,
Bauschule?
Nein, Bau. Ich habe da eine Bauzeichnerin gelernt und habe am Bau gearbeitet, was natürlich bei meiner damaligen Größe und war der ein bisschen schmaler.
Man muss sagen, die Marianne ist 1,60?
Nein, bin ich nicht. Nein.
Und sehr zierlich.
Danke. Ja, und dann, ja, und sich dann gegen die Männer am Bau durchsetzen, das war manchmal schon bitter. Also da bin ich abends manchmal schon heimgegangen und habe geflennt. Und ja, muss Wände verputzen, die stehen alle drum rum und schauen mich an, werde ich ein Dings am Putz hinschmeißen und der wieder runterfällt. Und haben gelacht. Und dann sage ich, ihr seid da vielleicht Deppen, habe ich gesagt, ihr müsst mir das lernen, ich kann es doch nicht kennen, oder? Ja. Und dann haben sie mir es gezeigt, wie man. Und dann ist er dran geblieben, der Mörtel.
Ja, aber da bist du ja nicht geblieben.
Nein, da bin ich nicht geblieben. Und dann war ich nochmal in der Akademie und da hat es geheißen, ja, ich müsste 2 Jahre warten, bis ein Platz frei ist, weil das war alles so übervoll. Dann habe ich mir gedacht, da habe ich gerade so eine Annonce gelesen gehabt über einen Entwicklungsdienst und denke mir, oh, das mache ich doch.
Welches Jahr war das ungefähr?
Das war 66, 65, 66 rum. Und dann haben sie mich eingelesen und haben sie mich gefragt, wo ich hin möchte. Und dann habe ich gesagt, nach Nepal. Auch in der Bergfex natürlich, was. Das liegt ja nahe. Und habe die Ausbildung da von Wächtersbach und überall, wo halt so, habe Schweißen gelernt und alles, was halt so, was man eigentlich nicht braucht normalerweise, aber was interessant war. Und dann hat es geheißen, uns ist ein Fehler unterlaufen. In Nepal, das ist ein Bubengymnasium und da kann eine Frau keinen Sportunterricht und Werkenunterricht machen. Boing. Ja. Bubengymnasium und zwar muslimisches. Oh. Da geht eine Frau sowieso nicht. Ja, und dann haben sie mich gefragt, wo ich hin möchte. Dann habe ich gesagt, Südamerika wird mir noch taugen. Dann habe ich gesagt, nein, Südamerika ist momentan nichts frei, aber Afrika, Westafrika, Togo. Dann habe ich gesagt, wo ist denn das? Und dann habe ich auch noch gefragt, was muss man da reden? Französisch. Dann sage ich, nein, da mag ich nicht hin. Und dann haben sie gesagt, was anderes haben wir nicht. Dann habe ich mir gedacht, bevor ich gar nichts mache, gar nichts rausgehe, nehme ich doch lieber das Togo. Und dann bin ich nach Togo gekommen zuerst.
War mal deutsche Kolonie, muss man dazu sagen.
Ich weiß. Ja, ich habe schon so alte deutsche, schwarze Soldaten kennengelernt. Da hat mich ein Alter mal eingeladen und gesagt, komm doch einmal zu mir in meine Hütte. Da denke ich mir, was will er denn da? Dann sagt er, komm. Dann bin ich mitgegangen. Der macht die Tür auf und ich denke, ich falle rückwärts wieder raus. Die alte deutsche Reichsflagge ist da gehängt. Dann war daneben so ein Kleiderständer mit Uniform, mit Koppel, alles gewichst und sauber und in Ordnung. Dann sage ich, Mein Gott, habe ich gesagt, was machst du denn mit dem? Er sagt, ich muss doch bereit sein für alles. Sprach astreines Deutsch mit einem leichten Kölner Dialekt drin.
Das ist der Wahnsinn, was das Leben für komische Sprünge macht. Gell?
Darum hat sich der Franz Josef Strauß da so wohl gefühlt. Unter Schwarzen.
Der Schwarze unter Schwarzen.
Ja. Wir Schwarzen müssen zusammenhalten, hat er gesagt.
Ja. Das war ja eine Überraschung für mich. In Benin dann, im Norden, bin ich vom Präfekten eingeladen gewesen. Und der hat gesagt, ich habe eine Überraschung für Sie. Und ich denke, was hat er denn? Und dann macht er die Doppeltür auf. Neuschwanstein in voller Größe, Neuschwanstein.
Als Tapete.
Als großes gerahmtes Foto. Bild vom, vom Franz Josef.
Aha. Okay, du warst dann zuerst in Togo, bist aber dann nach Benin, was damals Dahomey hieß.
Das stimmt. Mhm. Ja. Und ja, Dahomey.
Und du bist da hinkommen, dann bist du in ein Dorf gekommen?
Oder? Nein, das war so verwirrt. Ich war eigentlich in Togo drüben, hatte aber da einen Unfall. Ich habe natürlich, weil ich so einen riesen Kopf habe, einen Sturzhelm für mein Moped, muss man ja tragen, gehabt, der mir viel zu groß war. Mhm. Bei jedem Bremsen ist mir vorne runtergerutscht, habe ich einen Lenker gehängt und bin dann von einem Bus zusammengefahren worden.
Und dann. Okay. Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon in Afrika sind, fangen wir doch mal mit der ersten Musik an. Dann kann man vielleicht ein bisschen Atmosphäre auch schon. Geht es?
Ja.
Wir sind wieder da. Solche Lieder können natürlich sich relativ lang hinziehen. Das hätte sich jetzt nicht so lang hingezogen, aber weil man da einfach auch meditativ dazu tanzt und dann einfach so langsam und nach ein bisschen in die Trance kommt. Und ich habe die Marianne gerade noch gefragt, ob sie eventuell sagen kann, über was gesungen wird, aber obwohl sie die eine oder andere einheimische Sprache spricht, das hätte sie jetzt nicht übersetzen können. Ja? Was sprichst du denn für Sprachen?
Mahi.
Aha.
Und ein bisschen Fon.
Mhm.
Und die Begrüßungen so. In Bariba und in Dendi.
Und du hast mittlerweile auch ausgezeichnet Französisch gelernt. Also ja, afrikanisch-französisch.
Ja, Beniner-französisch. Weil in der Elfenbeinküste redet man schon wieder anders Französisch. Und ich habe halt zuerst das Mahi gelernt und dann so nach und nach Französisch und bin dann immer mehr überrascht gewesen, wenn ich dann, zuerst habe ich es ja nur verstanden und dann habe ich angefangen zu reden und dann habe ich erst einmal angefangen zu lesen und dann bin ich fast in Frust gefallen, wie man was schreibt und wie man es redet, wie man es ausspricht.
Und was war denn dein erster längerer Aufenthalt, wo du dann tatsächlich so etwas wie Entwicklungsarbeit geleistet hast und aus was hat diese Entwicklungsarbeit bestanden?
Die Entwicklungsarbeit war Dorfarbeiterin, Hebamme und Krankenschwester. Und
aber das hast du ja gar nicht gelernt.
Nein, Maître Jacques, so haben sie wie gesagt. Also für alles.
Okay.
Ja.
Und da, wie bist du da reingerutscht? Woher wusstest du, wie man zum Beispiel ein Kind auf die Welt holt?
Muss ich nochmal ein bisschen ausholen. Ich war die erste Zeit in Benin arbeitslos. Weil auf dem Flug nach Benin, ich hatte da einen Job, weil da war ich zwischendurch nicht beim Entwicklungsdienst. Aber das ist eine längere Geschichte und da muss man nicht jetzt das erzählen. Und in Nigeria war gerade der Biafra-Krieg. Und da musste ich umsteigen in Lagos, um nach Cotonou zu kommen, in Benin. Und es kam Polizei, hat mich mitgenommen und ins Gefängnis gebracht und mich da vergessen.
Oh.
Glücklicherweise bin ich mit einem Mann, der neben mir im Flugzeug gesessen bin, dem bin ich abgegangen. Der hat sich gedacht, mei, die kommt nicht mehr, die Polizei hat die mitgenommen. Und dann ist er gleich zur Botschaft gegangen und hat sich bei der Botschaft da vorgestellt und hat gesagt, dass ich da von der Polizei abgeführt worden bin. Nach 3 Tagen haben sie mich dann rausgeholt, Gott sei Dank. War nicht sehr einfach, sage ich, weil ich ganz allein in so einer Zelle war, wo gar nichts drin war, gar nichts. Und ich habe immer nur die Geräusche gehört. Frauen schreien, dann habe ich mir immer gedacht, jetzt komme ich bald dran. Weil ich bin ja immerhin weiß gewesen. Naja,
aber sie haben dich offenbar vergessen gehabt.
Sie haben mich vergessen, ja.
Ja.
Gott sei Dank. Die Botschaft von Benin, also die deutsche Botschaft ist gekommen und hat mich dann da rausgeholt. Die haben mich gefunden.
Ja, ja.
Und dann haben sie zugegeben, dass sie völlig vergessen haben, dass ich da drin bin.
Wahnsinn. Wir können da jetzt nicht länger draufbleiben. Wir wollen ja nachher auch noch auf den Verein kommen und auf ganz andere Sachen noch. Sag nur noch, wie lange warst du denn dann in diesem einen Ort, wo du dann wirklich intensive Arbeit gemacht hast?
In Kobada, da war ich 6 Jahre.
6 Jahre?
6 Jahre. Und ich habe mir halt in der Zwischenzeit habe ich mir beigebracht, wie man Kinder auf die Welt bringt, auf was man suchen muss. Und war ja auch in Savalu und habe dort in der Geburtshilfestation lange gearbeitet. Habe auch die ganzen Untersuchungen und die ganzen Betreuungen von den schwangeren Frauen, alles eigentlich schon mitgemacht. Und ich habe auch dort die Prüfung noch gemacht, muss ich nur dazu sagen.
Okay, was hat dich denn dazu gebracht, dann wieder wegzugehen aus Afrika?
Das ist schwierig. Ich hatte nur einen Wutanfall. Wir hatten einen Besuch von einem Minister erwartet und zum Einweihen von unserem Geburtshilfestation, der Maternité und auch von Nothilfestation. Und es sollte eingeweiht werden vom Minister und der Weg zu uns ins Dorf war indiskutabel. Und ich habe gesagt, zumindest sollen sie bei dem einen Fluss ein bisschen sowas wie eine Brücke machen. Die haben sich geweigert. Und da habe ich gesagt, wenn es ihr nicht möchtet, dann mag ich auch nicht mehr. Da war ich sowas von grantig. Und dann hat der Minister eben gefragt, der kam dann natürlich schon, hat dann gefragt, ob ich noch länger bleiben möchte. Und ich habe gesagt, nein, ich mag nicht mehr.
Wenn die bockig sind, kann ich auch bockig sein.
Okay. Und kaum habe ich es gesagt gehabt, hat es mir schon leid getan.
Aber dann warst du auf dem Heimweg?
Nein, wenn ich was sage, dann sage ich es.
Okay. Und was hast du dann daheim getan? Bist du dann in die Akademie gegangen? Oder?
Nein, das hat mich nicht mehr interessiert. Ich habe beim Ecke Bauer angefangen als Putzfrau. Und habe dann...
Ecke Bauer war Mitarbeiter im Bayerischen Rundfunk.
Beim Bayerischen Fernsehen.
Beim Fernsehen.
Ja. Für Sport hauptsächlich. Und er hat auch Kabarett-Sachen gemacht. Und habe da als Putzfrau gearbeitet. Und dann hat er mal keinen Assistenten gehabt. Und er hat gesagt, kannst du nicht mitfahren? Dann habe ich gesagt, ja, fahre ich mit. Und von da an war ich seine Assistentin. Habe ich scheinbar nicht dumm angestellt. Und habe dann da so im Laufe der Zeit dann drehende Assistentin und dann Kamerafrau gewesen.
Mhm. Wo sind wir jetzt dann? Ende der 60er Jahre?
Nein, dann sind wir jetzt schon ja,
70er,
Mitte 70.
Mitte 70er. Ja, ja, da haben wir ja ein wichtiges Jahr übersprungen, 1972. Ja, wie bist du denn da? Erzähl mal, wie, das war ja in München ein ganz besonderes Jahr. 1972, eine wunderbare Geschichte, die Olympiade in München, in München, die die heiteren Spiele hätten werden sollen. Mhm. Und da warst du mittendrin dabei.
Warum? War ich mittendrin dabei, weil sie haben jemand gesucht, eine Hostess, die Daumi betreut. Da dachte ich mir, oh, das passt doch. Da habe ich mich vorgestellt und dann haben sie gesagt, okay. Und dann war ich Betreuerin von zwei Boxern. Eine war Fliege und der andere Halbfliege geboxt.
Das war die gesamte Olympiamannschaft?
Die gesamte Mannschaft, ja. Mhm. Die waren das allererste Mal überhaupt bei einer Olympiade. Mhm.
Ja. Und der eine war ungefähr gleich groß wie du und der andere ein bisschen größer, oder?
Nein, nein, der eine war, Halbfliege ist bis 48 Kilo und Fliege ist, glaube ich, bis 52. Mhm.
Ja, okay.
Man kann sich vorstellen, wie groß war.
Fliegengewicht.
Ja. Fliegengewichtler, ja. Ja.
Und die sind dann gekommen und haben nichts dabei gehabt?
Nichts. Nein, die sind einfach so gekommen mit ihrem, ja, ich habe sie nicht einmal gefunden im Dorf. Mhm. Die haben sie nicht auskennt, die haben sie nicht akkreditiert, gar nichts. Ich habe die gesucht, Ich habe alle Leute angeredet und dann habe ich einen Boxer habe ich kennt, der war von Tunesien. Dann habe ich gesagt, hast du nicht zwei kleine Boxer gesehen? Fliegengewichtsboxer aus Benin oder Daumi. Dann sagt er, ja, die wohnen bei mir.
Hm. Ah ja. Ja. Aber immerhin im Olympischen Dorf.
Genau, sie waren im Olympischen Dorf, aber nicht einmal eingeschrieben. Das musste man das jetzt alles nachholen. Und dann, sie wollten ja nichts. Dann habe ich gesagt, ja, und wir wollten ja boxen. Ja, wir haben nichts. Dann habe ich eben über Süddeutsche Zeitung habe ich dann einen Artikel lancieren lassen. Und dann kamen die Sachen. Schuhe, Tiefschutz, Zahnschutz, den Helm, den sie ja da gehabt haben. Und
also
auch,
lauter Spenden.
Ja, ja, alles Spenden.
Super.
Und schön und auch Trainingsanzüge, also die waren richtig happy. Mhm. Und dann Einzug und dann haben sie gesagt, sie machen nicht mit. Wieso macht ihr nicht mit? Ja, wir haben Angst. Dann habe ich gesagt, ihr seid so Boxer, ihr braucht so Angst haben. Nein, also wir verlaufen und so und da sind so viele Leute und überhaupt. Geh du mit. Ich sage, ich kann nicht mitgehen, ich bin der Hostess. Ja, bitte mach das, sonst gehen wir nicht. Gut, habe ich alles in Bewegung gesetzt und habe versucht, den gleichen Trainingsanzug aufzutreiben und bin mit ihnen dann einmarschiert. War für mich ein Erlebnis.
Das glaube ich sofort. Ich habe auch den Einzug der Nationen mir daraufhin angeschaut und es gibt ganz, ganz schlechte Ausschnitte noch im Internet zu finden, aber man kriegt schon die Stimmung mit und man kriegt auch das, also die wunderbare, also das Ambiente mit und ich habe auch das Täfelchen Dahomey an mir vorbei flitzen sehen und die beiden Herrschaften hin, aber sehr undeutlich, muss man dazu sagen.
Ja.
Aber toll war das, ja?
Ja.
Okay.
Vor allen Dingen, wenn man Sport macht wie ich,
ja.
Dann ist das natürlich super.
Gut, okay, dann gehen wir wieder von den Olympiade weg. Mhm. Du hast da eine ganze Zeit lang, hast du dann als Kamerafrau für den Eckhard Bauer und für das Bayerische Fernsehen gearbeitet. Da bist du in der ganzen Welt umeinander gekommen, oder?
Da bin ich voll rumgekommen, ja. Mhm. Ja. Wir haben aber auch sehr viel Schülersportsachen gemacht, auf die Plätze, Schülersportmagazin. Mhm. Und die Älteren werden sich nur erinnern vielleicht. Und ja, und von da aus, er hat mir halt dann immer wieder schöne Sachen zugeschoben, wo ich machen konnte. Und das war schon gut.
Und wie bist du dann wieder nach Afrika gekommen?
Das war wieder so eine falsche Trambahn.
Das Leben ist eine einzige falsche Trambahn.
Ja, welche Linie?
Ja, das war nicht die 19er, die mich heimbringt, sondern es war die 1er, die mich nach Mosau gefahren hat.
Ah ja.
Na Schmarrn.
Also wie bist du dann nach Afrika wieder gekommen?
Ich habe einen Brief gekriegt. dass der alte Chef-Fetischeur, das heißt der alte Oberpriester von den Voodoo-Sis, gestorben ist.
Und das war jetzt Ende der 70er Jahre, oder wann? Und nur damit wir ein bisschen was der Zeitraster haben.
Ja, 89.
Nein,
das sind wir dann geflogen, in 2 Jahre davor kam der Brief.
Also schon in die 80er Jahre. Mitte der 80er Jahre. Also 100, genau muss es nicht sein. Ja, okay. Dann seid ihr da geflogen.
Ja, dann sind wir da geflogen.
Miteinander.
Ja.
Genau.
Habt ihr schon gehabt? Ja, da waren schon Kinder. Und dann kam ich da an und habe dann gefragt, wann ist denn die Beerdigungsfeier vom Sosomi, von dem Alten? Wieso? Der ist doch schon vor 2 Jahren gestorben. Ich denke mir, was? Dann habe ich den Brief raus. Der Brief war 2 Jahre unterwegs.
Aus Afrika.
Genau. Ja. Und jetzt war ich da und mit der ganzen Ausrüstung und allem. Dann habe ich mir gesagt, mache ich einfach was. Und dann haben wir so das Dorfleben ein bisschen aufgenommen, wie das so abläuft.
Ohne Zeremonie?
Ja, Zeremonie für den Regen, weil es ewig nicht geringt hat. Ja, und so Sachen halt.
Und das ist dann, und Filme draus gemacht.
Ja, und einen Film draus gemacht und der ist dann beim Südwestfunk gelaufen. Also in den dritten Programmen heute überall.
Menschenländer-Abenteuer war die Serie.
Ja. Und da machen wir jetzt auch nochmal wieder einen Cut und machen nochmal eine Musik, eine afrikanische. Ja? Ja? Mhm. Na, schauen wir mal, was wir ausgewählt kriegen.
Oh, Der Mensch ist ja immer auf der Suche nach etwas Besonderem. Und da habe ich was für Sie. Ich bin der Christian Springer, Kabarettist aus München. Und das Besondere ist Radio Lora. Und wissen Sie, das geht ganz einfach. Einfach einschalten.
Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr auf der UKW 92.4. Nicht wundern, davor laufen andere Sender. Auf DAB Plus gibt es uns fast rund um die Uhr und im Internet sowieso.
Wir sind wieder da. Mein Name ist Karin Sommer. Ich bin zu Gast heute beim Fritz Letsch in seiner
Gegensprechanlage. Gegensprechanlage.
Genau. Und habe zwei Frauen da als Gast. Gästinnen mag ich gar nicht sagen, weil ich finde, das Wort Gast ist ein Gattungsbegriff. Ja. Aber gut, deswegen sage ich weibliche Gäste zum Beispiel.
Die sich in Afrika herumgetrieben haben.
Genau. Die Marianne Dötzer und die Alice Sücker. Ich wollte gerade sagen, alle schwarz, um Gottes Willen.
Nein.
Und es tut mir in der Seele weh, dass ich dann immer abbrechen muss, weil wir einfach nur eine begrenzte Zeit haben. Im Ethnologischen Salon, wo du zuallererst kennengelernt habe, da hat sich der Saal gebogen vor Lachen, weil Marianne einfach so eine wunderbare, drastische, bayerische Aussagekraft hat und so einen trockenen Humor. Aber das können wir leider nicht so ausweisen, wie wir es dort gemacht haben, wo wir Open End hatten. Okay, wir sind gerade nochmal in Afrika, Mitte der 80er Jahre gelandet, nachdem sie eine ganze Zeit lang weg gewesen ist, also ein ganzes Jahrzehnt warst du dann weg aus Afrika und bist jetzt dann wieder dort gelandet, ob weiter einen Film machen wolltest und bist dort innerlich geblieben.
Ja, und praktischerweise Filme machen gelernt.
Ja, ich bin innerlich geblieben und das ist schon ein bisschen schwierig. Ich habe immer einen Spagat zu machen. Wenn ich länger unten bin, dann denke ich mir, ich muss wieder zurück, sonst kriege ich da einen Anschluss wieder nicht mehr. Und unten bleiben ist in meinem Alter ein bisschen schwierig, weil die Gesundheitsversorgung ja doch schon unterste Skala ist.
Müsstest auch du machen.
Genau.
Okay. Alice, das ist ja schon in der Zeit, wo ihr euch gekannt habt.
Ja.
Alice, wann bist denn du zum allerersten Mal nach Afrika gekommen? Was hast du denn da für einen Eindruck gehabt von dem Land?
Also, das war 1989 in dem Vorhaben, Marianne macht ihren eigenen Film. Und wir sind in das Dorf gekommen, wir sind dahin geflogen, die Marianne, die Renate und ich. Und wir haben wie die Marianne in das Dorf gekommen ist, welche Begrüßung sie da erlebt hat, wie die Leute aus den Hütten kamen und sie umarmt haben. Das war so beeindruckend, da hätte ich am liebsten selbst die Kamera gehabt. Da war noch so richtig die Verbindung zu spüren. Und dann hatten wir gesehen, dass in dem Dorf doch sehr viel Hilfe angesagt wäre. Zum Beispiel die Schule allein, die war nur strohgedeckt. Und ich meine, und der Dorfchef natürlich, Marianne, du musst was tun. Und wir sind wieder zurückgekommen nach Deutschland und haben dann den Verein gegründet, weil Freunde von uns auch gesagt haben, als wir die Bilder gezeigt haben, haben sie gesagt, na ja, da können wir doch was machen, ne? Und wir waren voll begeistert und dann bauen wir eine Schule. Und das war der Anfang unseres Vereins, den wir dann 1993 gegründet haben.
Vima Home.
Vima Home. Das ist jetzt mal, also gesagt gerne Vima Home, weil man meint, das ist Englisch, aber das ist Vima Home, ist Mahi und heißt das Haus, wo du schreiben lernst, also Schule.
Ah.
Und so ist es geblieben. Wir haben also als erstes Ziel gehabt, also den Kindern überhaupt Bildung möglich zu machen, auch besonders für Mädchen und junge Frauen, die auszubilden, denen Möglichkeiten zu geben, dass sie selbstständig werden. Ja, und da sind wir bis heute noch dabei.
Aber das ist ja nicht das einzige Projekt, was ihr macht.
Nein, wir haben viele Projekte gemacht.
Ja. Es ist die stemmen mittlerweile ein Budget von mehreren hunderttausend Euro.
Ja, also, ja. Wenn man es genau nimmt, wir haben also angefangen mit den Schulen, ein Naturschutzprojekt, Umweltschutzprojekt, dann haben wir die Mädchenausbildungszentrum gebaut. Also es war immer wesentlich der Punkt, dass man den Frauen hilft, auch in Gemüseplantagen. Dann haben wir einige Brunnen gebaut, wir haben Zisternen gebaut, immer wenn der Bedarf da war. Und dann jetzt unsere großen Projekte sind halt, dass die Landflucht etwas eingedämmt wird. Und da haben wir also mit einem sehr sehr guten oder sehr bekannten oder befreundeten Beniner Agraringenieur, der Jean Tuota, wo Marianne eine gute Beziehung zu ihm hatte und wir festgestellt hat, sie haben die gleiche Vision. Also den Menschen, auch der Jean erzählte eben, dass die Bauern neben ihren Feldern verhungern, weil sie einfach auf diese Masche von Monsanto oder diesen großen Saatgutkonzern reingefallen ist, dass sie also das Saatgut, darf ich das alles noch, ja. Das Saatgut verkaufen, was aber nur ein Jahr
erntet, ein Jahr,
genau, und dann müssen sie wieder neu kaufen und dann kommen sie in einen Teufelskreis rein, weil sie einfach wieder Kredite aufnehmen müssen und so weiter. Und der Jean hatte schon vor Jahren dieses Problem gesehen und hat gemeint, man muss den Menschen helfen, den Bauern helfen, auf eine ökologisch nachhaltige Ackerwirtschaft umzutrainieren. Und das ist jetzt unser Hauptprojekt. Und da haben wir jetzt haben wir gerade in dem Januar diesen Jahres haben wir ein Projekt, was 6 Jahre lief, mit 5.900 Bauern, die umgestellt wurden auf die neue Agrarwirtschaft. Und jetzt in diesem Jahr nochmal neu angefangen, auf neuen Gebieten eine weitere große Menge, also Population der Bauern, machen weiter in diesem Projekt. Und es wird vom BMZ gefördert. BMZ? Also das ist zum Beispiel im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und das ist zum Beispiel ein Volumen von 5,5 Millionen, weil ja Schulung und Schulungsgelände, Schulungsgebäude bauen, Baumschule und so weiter. Es ist ein ziemlich großes, also Investitionen muss man leisten und dann die Schulung, die über Jahre geht. Und das Ministerium fördert uns mit 75%, das ist ein gutes Polster, weil bei 500.000 ist das schon ein ganz schöner Batzen.
Aber 25% müssen wir selber aufbringen.
Und die Vorgabe ist vom Bundesministerium auch, dass der Partner im Land selbst muss auch eine Leistung bringen. Mhm. Der sollte 10% bringen.
Und also dann Finanzen.
Finanzen.
Keine Arbeitsleistung.
Nee, finanziell. Mhm. Und wir haben 15%. Mit den 10% klappt das nicht immer. Aber dann sind wir halt mit mehr beteiligt. Okay, aber wir haben, Gott sei Dank, wir haben gute Freunde und Spender überhaupt. Und deshalb sind wir immer noch dabei und machen weiter.
Das ist doch ganz super. Und die, muss man dazu sagen, die Alice hat die ganz undankbare Aufgabe, sich mit den Bürokratismen rumzuschlagen. Und sie hat sich da reingefuchst in alles Mögliche und macht da diese Anträge. Ich habe mir das auch mal angeschaut. Es ist fast nicht zu verstehen, was da gefordert wird. Es ist grauenhaft, aber die Alice, die schafft das immer wieder.
Ich küsse auch die Füße dafür, ehrlich.
Und die Gegend grünt jetzt dort?
Also sagen wir mal so, es gibt bei diesem Projekt gibt's auch eine ganz neue Methode, die in Benin noch nicht praktiziert wurde. Diese Karité-Bäume, das sind die Bäume, die also die Karité-Nüsse, die Europäer verstehen es besser unter der Shea Butter, die Skibutter. Mhm. Das ist diese wunderbare Nuss, die eigentlich für alle Kosmetikas die Basis sind.
Ah, ja.
Also das ist ein großes Potenzial, um auch für Frauen, die dann die Skibutter machen, dort Karité-Butter in Benin. Was wollte ich jetzt sagen?
Ja, das grünt alles.
Ja, und dann haben die jetzt also in dem Projekt, im Agrarprojekt, da haben wir jetzt 58.400 Karité-Bäume wurden gepflanzt und 4.500 Nere-Bäume, also schon eine große Aufforstung. Und das Tolle ist, dass die obwohl dies ein Großteil des Jahres ist ja Trockenzeit, dass trotzdem diese Sprösslinge wachsen zu Bäumen.
Die haben eine großartige
Technik entwickelt.
Ist es eine neue Technik oder ist es eine fußt die auf alten Traditionen?
Nein, früher hat man Karité-Bäume überhaupt nicht gepflanzt, weil es geheißen hat, wenn du einen Karité-Baum pflanzt, bis er Früchte hast, bist du tot. Ah. Weil, 20 Jahre ungefähr muss man warten, bis er die erste Früchte trägt.
Ja, aber
die waren länger. Die sind nicht so alt geworden.
Damals nicht.
Und dann haben die jetzt eine Methode gefunden, die Bäume zu veredeln und dann tragen sie schon nach 6-7 Jahren Früchte. Da kann man das also in einem Lebensalter, Jahr noch, die werden ja nicht so alt wie das Lebenserwartungsjahr, sind, glaube ich, auf 60 oder 45 Jahre, Lebensjahre.
Und die Wurzeln, die geben auch sehr viel Dünger am Boden ab. Von den Kerkeri-Bäumen. Und machen Schatten über die Pflanzen, über Hirse oder was halt ausgepflanzt wird.
Man kann drunter auch dann anbauen und Gemüse. Ja.
Jede Menge Zusatznutzen. Ja. Das ist ja immer das, dass da immer eins ins andere greift und dass da einfach ganz viele Sachen, die man vorher nicht bedacht hat und die natürlich was anderes sind, als wenn man Monokultur betreibt mit Sachen, die da überhaupt nicht hinpassen oder den Boden nur auslaugen, weil das dann noch eine ganz andere Geschichte ist. Apropos Monokultur oder Boden auslaugen. Ihr habt da dann auch noch diesen, oder die Jardin Sacré, also die heiligen Gärten. Was ist denn das?
Marianne, erzähl du. Die heiligen Gärten ist eigentlich Brachland gewesen, erodiert und es hing noch zusammen mit Jane Goodall. Wir haben sie getroffen.
Die Schimpansenforscherin.
Ja. Wir haben sie getroffen und haben darüber geredet, wie man, was man machen könnte, um da aufzuforsten, um die Kinder, um den Kindern einen Naturschutz nahe zu bringen. Und dann hat sie eben gemeint, das wäre sehr gut, wenn wir mit Grundschulen anfangen, weil Grundschulen, das sind Kinder, die kann man noch begeistern, die lassen sich noch biegen und formen, während die im Gymnasium müssen erstens mal mehr lernen, dann kommt die erste Verliebtheit dazu, die haben dann keine Zeit mehr für sowas. Und dann haben wir eben angefangen mit Jugend, also mit den Kindern von ersten Klasse ab, ein Land, Stück Land abzustecken, das wir vom Dorfchef gekriegt haben, und das einfach nur liegen zu lassen und zu beobachten, was sich da tut. Und es durfte keine Tiere rein, die jungen Sprösslinge abweiden. Und es durfte kein Feuer gelegt werden. Und wenn da ein bisschen was Größeres wäre, durften auch die Frauen das nicht rausholen, um das in der Küche zu verkochen. Also es ist wirklich... Und es war wie ein Wunder. Es ist geschossen, das Zeug ist gewachsen.
Vom Gießen oder wie?
Nee, gar nichts.
Vom Zuschauen.
Nur einfach in Ruhe lassen. Das Land in Ruhe lassen, dann wächst wieder was.
Und schauen, dass das nicht abgeweidet wird, dass das nicht abgebrannt wird mit Buschbrand und so. Also es bringt wirklich
Man muss es nur in Ruhe lassen und es ist noch was da.
Und es kamen auch ganz viele Heilpflanzen wieder. Also es kamen ganz viele Zusatznutzen auch wieder an diesem Bratland, was man sich vorher gar nicht vorstellen hat können.
Nein, da haben sie bloß gesagt, mei, die Marianne hat wieder eine blöde Idee. Die alten Bauern, da macht sie jetzt da einen Zaun und lass die Kinder drauf aufpassen. Und dann plötzlich sagt einer, ui, da wächst der Aloe. Also Aloe, die habe ich nicht mehr gesehen, der war schon an die 80, der Mo. Nicht mehr gesehen, wie der ein kleines Kind war mit meinem Opa. Seitdem nicht mehr. Und so sind immer nach und nach sind wieder ein paar so Pflanzen gekommen, wo ich gesagt habe, oh, die hat es aber schon lange nicht mehr gegeben bei uns.
Und wie viel, welche Flächen habt ihr jetzt für die Jardin Sacris?
Also die Schule muss mindestens einen Hektar abtreten, weil sonst rentiert es sich nicht. Ja. Und wir haben 102 Schulen im Moment.
Also so ein Fußballplatz.
Ja, genau. Ja. 102 Schulen haben wir im Moment. Manchmal gibt es ein bisschen Ärger dann mit den Bauern. Die sagen, boah, die Schule, die braucht nicht so viel, wir wollen doch auch was anbauen. Und dann gehen die gnadenlos dann drüber, gell?
Was das Wesentliche ist, die Kinder haben sehr bald begriffen, was das bedeutet, die Natur zu schützen und auch die Lebewesen. Bei den Eltern, bei den Lehrern oder bei den Dorfbewohnern hat es länger gebraucht. Aber dann war irgendwann mal auch der Funke in manchen Gegenden übergesprungen. Und so kam dann eines Tages ein Bauer auf die Marianne zu, sagt, Marianne, hilf uns, da ist so ein schöner Wald und da werden die Bäume gefällt, weil dann Straße durchgeführt wird. Okay, und dann haben wir gesagt, dann kam es zu Verhandlungen mit der Gemeinde und mit dem Ministerium für Forstwirtschaft. Und dann wurde dieses Stück Wald wurde dann unter den Schutz von Wemahoma gestellt. Und da haben wir mittlerweile jetzt 5 Wälder mit einer Fläche von 348 Hektar in verschiedenen Gegenden. Und das ist auch so ein Weg, wieder mehr die Begrünung zu schützen.
Das
oder
wird
so,
eine ganze Landschaft dann.
Genau,
Und super. Mit Klimawandel merkt man dort was?
Sehr stark.
Also der Regen wird zu wenig?
Es waren früher 2 Regenzeiten. Es gibt nur noch eine. wenn sie denn kommt. Und wenn sie kommt, dann kommt sie so mächtig, dass alles überschwemmt und wegreißt.
Wie?
Ganz schwierig. Ja, wie bei uns allmählich auch, aber dort wahrscheinlich noch heftiger. Ja.
Und für diese Arbeit hast du dann, Marianne, auch den Bundesverdienstorden gekriegt, gell?
Ja.
Das Bundesverdienstkreuz, wie nennt man das?
Bundesverdienstkreuz, ja.
Bundesverdienstkreuz. Ja. Und das ist natürlich Gold wert, wenn man neue Quellen, Finanzquellen aufmachen möchte, oder?
Ja, ich sag's ja nie.
da bist du aber selber schuld. Aber
dafür braucht man wahrscheinlich eine gute Freundin, die weiß,
damit du musst
ertragen kann. Ja.
Also ich muss sagen, es war immer so eigenartig, dass wie haben wir unsere Spender bekommen? Es war eigentlich mehr über Ethnosalon oder Afrika-Fest, wenn man irgendwo wenn Marianne ins Gespräch kommt mit Leuten und so. Das war eigentlich, wir kennen alle unsere Spender, auch große Spender, persönlich. Mhm. Das war also nicht durch Öffentlichkeitsarbeit, sondern eigentlich mehr durch direkte, persönliche...
Mund zu Mund.
Ja, genau.
Okay, und ihr feiert ja nächste Woche großes 30-jähriges Fest im Eine-Welt-Haus, gell?
Mhm. Ja.
Es ist jetzt keine wirklich öffentliche des Vereines.
Ja.
Es ist für die ganzen Spender und Spenderinnen,
für
geladene soll es ein Dankeschön
Gäste.
Sein, gell?
Ja.
Also sowas in der Art.
Ja. Genau,
also insofern ist es nicht so einfach, da dazu zu stoßen, aber niemand wird weggeschickt.
Nein, niemand.
Ja. Okay. Ja.
Wenn er sie anständig aufführt.
Okay, was wollen wir jetzt noch? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Was ist euch noch wichtig, dass wir jetzt noch sagen sollen oder erzählen sollen? Ja? Also vielleicht, wir haben noch gute fünf Minuten.
Ja, 10 Minuten.
10 Minuten auch noch. Wir wollen 11. ja auch noch was sagen.
Ja.
Mach mal schnell mal eine Musik und dann besprechen wir uns, wie es weitergeht.
Genau.
Ja? Machen wir das so?
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92,4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Unser Anspruch? Eine kritische Gegenöffentlichkeit schaffen. Unser Ziel? Alternativen zum Mainstream ein Forum geben. Dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie an uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de
oder rufen Sie uns an unter 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationen zu.
Ja, wir sind wieder auf Sendung. Mein Name ist Karin Sommer, ich bin beim Fritz Letsch in der Gegensprechanlage, habe zwei wunderbare Frauen hier zu Gast. Das ist die Marianne Dötzer und die Alice Sücker, beide aus dem Verein Wimmer Homme, sagt ihr immer. Und da gibt es natürlich auch eine Webseite. Die Webseite heißt genau?
wimmer-homme.de.
Und da kann man sich über alle wirklich tollen, tollen Projekte informieren. Und alle Projekte laufen selbstständig. Die waren nur Anschubgeschichte von, wo Marianne und Aris dann mitgeholfen haben, mit auch Gelder auftreiben und allem. Das läuft alles Hilfe über Selbsthilfe. Das ist euer Prinzip.
Prinzip, ja.
Aber ihr müsst schon gelegentlich wieder dort vorbeischauen, oder?
Ja, müssen. Nicht unbedingt, wir dürfen, sagen wir es so. Wir wollen.
Ja. Um gefeiert zu werden und den Dank auch zu ernten.
Natürlich, nehmen wir auch gern entgegen.
Das ist es schon.
Ja. Die Marianne hat mir vorhin einen wunderschönen, winzigen, kleinen roten Stein gezeigt und hat den trägt sie immer in der Hosentasche, seit sie ihn vor ein paar Jahren von einem kleinen Bub geschenkt gekriegt hat. Warum?
Mitten im Busch, alleine, ich war eben nirgendwo, plötzlich die Stimme, Mariam, Mariam, je t'aime, mon amour. Da denke ich mir, was ist denn da los?
Mariam ist Marianne.
Ja, Mariam ist Marianne und ich liebe dich, du bist meine große Liebe. Und ich denke mir, da kam da aus dem Busch so ein kleiner Stöpsel raus, vielleicht mit 8, 9 Jahren. Und dann sagt er, danke, danke, hat er gesagt, dank deiner Hilfe darf ich in die Schule gehen. Und dann stand er so ein bisschen und hat so von einem Fuß auf den anderen getreten, hat in seiner Hosentasche gewühlt, hat dann die Faust so da und schaut nochmal so auf die Faust, macht sie auf und gibt sie mir hin. Und da war der winzige roter Kieselstein drin. Den hat er mir geschenkt und dann weg war er.
Sein Schatz.
Genau.
Ja, toll. Das sind auch wieder so tolle Geschichten. Mhm. Wir könnten stundenlang weiterreden, ja. Das ist halt das. Sagt nochmal, wie geht's denn weiter? Ihr seid beide schon, also in einem Alter, wo man schon 10-mal hätte in Rente gehen können. Wie habt ihr denn Leute, die euch hier unterstützen bei eurer Arbeit, dass also auch die Finanzierung, die Spendengelder weitergehen?
Ja, da haben wir jetzt einen neuen Vorstand gewählt, die Andrea Erhardt. Die wird jetzt, ist in unserem Team drin und der Michael Erhardt, sei ihr Bruder. Und da haben wir jetzt, also können wir eigentlich gut uns etwas zurücklehnen.
Also es geht weiter.
Ja, es geht weiter.
Nachwuchs.
Es geht weiter, aber wie du vorhin schon sagtest, wenn wir auch, sagen wir mal, es nicht mehr in dem Maße weiterführen könnten oder die Nachfolger, die noch sehr jung sind, dann kann man sagen, man haben so viele Projekte in die Welt gesetzt in Benin, die einfach noch weiter funktionieren ohne Hilfe. Also wirklich echte Hilfe zur Selbsthilfe. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man hat was angestoßen, es läuft weiter.
Wunderbar. Also da kann ich einfach, es ist einfach ein tolles Abschiedswort, oder? Kann man das so sagen?
Nein, wir haben ja noch ein paar Minuten.
Ja. Ja, wir wollen ja noch ein bisschen was anderes noch reden.
Ach so, du willst das Konzert noch ansagen.
Auch. Aber sag noch, Marianne und Alice, ihr fahrt aber immer noch mindestens einmal im Jahr nach Afrika.
Ja. Weil es interessiert uns schon, wie es weitergeht. Und wenn Sie Probleme haben, dann sagen Sie es uns. Mhm. Und dann versuchen wir das gemeinsam, das Problem, das sich da ergibt, zu lösen. Und sagen nicht einfach, das müsst ihr so und so machen, dann läuft das schon. Sondern die sollen in ihren Hirnschmalz auch ein bisschen anschmeißen und dann sagen, selber überlegen, wie können wir das Problem lösen. Und dann geht das.
Mhm. Ja.
Weil es ist eine andere Kultur. Ich komme da nicht reindenken und sagen, so müssen wir das lösen und das geht aber gar nicht so nach unserem Denken. Darum scheitert nämlich die Entwicklungshilfe.
Ja, sehr oft.
Genau. Und weil da wird was übergestülpt, ja, was nicht passt, ja, und was einfach auch nicht kommunizierbar ist.
Mhm. Weil, ja, man halt was verkaufen wollte.
Ja. Nicht unbedingt, das ist manchmal auch gut gemeint, aber ist ein gut gemeint heißt auch nicht gut gemacht. Ja,
ja, ja, ich habe das schon auch erlebt, dass Mercedes verkauft werden soll und ja, in Äthiopien.
Natürlich auch das.
Aber jetzt müssen, ja, wir noch unser Konzert ansagen.
Ja.
Weil wir haben auch ein afrikanisches, ja, Lied dabei.
Wir haben ein. Es ist ja 75 Jahre Menschenrechte dieses Jahr. Und diese 75 Jahre Menschenrechte, nein, es gibt 30 Artikel der Menschenrechte. Die Menschenrechte sind damals also initiiert worden. Das war die Folge des Zweiten Weltkrieges und dieser ganzen Verheerungen, die stattgefunden haben. Und man hat ja gedacht, sowas darf sich nie
damit
wiederholen.
Damit es nie mehr, ja, einen Krieg gibt.
Und alle 30 Artikel der Menschenrechte sind vertont in einer Webseite, die heißt Sing Human Rights. Und der Fritz Letsch und ich, Karin Sommer, wir sind zusammen in einem Chor, nämlich in dem Quergesang. Und wir sind ein politischer Chor. Und es gibt noch einen zweiten politischen Chor, den Attac-Chor, der sehr, sehr viele auch Lieder zum Thema Klimaschutz macht. Wir sind eher die Klassiker, die Brecht, Eisler, Weil, die glühende Glut.
Und
ja, ja, genau. Und Kapitalismuskritik haben wir beide. Und wir machen ein gemeinsames Konzert, bei dem unter anderem sowohl der erste Artikel 1 als Kanon, als auch der Artikel 3 in einer afrikanischen Sprache, nämlich in der Zulu-Sprache, gesungen wird vom Quergesang. Und das können Sie hören, wenn Sie möchten.
Am 17.11. um 19 Uhr im Saal X des neuen Gasteig unten an der Brudermühlbrücke da an der Isar. Brudermühlstraße heißt die Haltestelle. 19 Uhr und Karten gibt es beim München-Ticket oder natürlich am Abend wahrscheinlich noch genügend, ist anzunehmen. Es ist Freitag, der 17.11. um 19 Uhr. Und ja, da könnten wir noch Gäste vertragen und wir singen 2 Stunden, also die 2 Chöre abwechselnd auch, damit es auch unterhaltsam ist und es gibt Texte dazwischen. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank für
halt
euch
eine
fürs
Frage,
Kommen.
Eine Frage habe ich noch. Darf ich noch?
Ganz schnell.
Ja. Dann ist es wahrscheinlich zu spät. Ich wollte nur fragen, wird ihr dort auch gesungen, wo ihr seid?
Ja, klar.
Ja, was singen? Aber wie?
Ja, wirklich.
Ich glaube, wir müssen langsam wieder, ja, rausgehen. Ich
herzlichen
danke.
Dank fürs
wir machen
Kommen.
Noch Abschlussmusik. Und dann
dir für die, für, ja, die Moderation. Ja. Und dem Felix für die Technik. Danke.
Programmhinweise.